Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Community. Wir begrüßen euch zu einer weiteren Episode vom Möglichmacher-Podcast. Und heute haben wir einen prominenten Gast, und zwar bei mir sitzt Franziska Reichenbacher. Franziska Reichenbacher ist bekannt als ARD-Lottofee und besucht uns heute aus dem wunderschönen Frankfurt am Main. Und ja, wir werden in den nächsten Minuten über ihr Engagement als Möglichmacherin sprechen. Für was hat sie gespendet? Um was geht's bei dem Projekt? Wir nehmen euch mit so ein bisschen Richtung Behind the Scenes. Was hat sie geprägt? Was hat sie gemacht außerhalb von dem ganzen Thema Lottofee? Und ich würde auch direkt mal anfangen. Und zwar, Franzi, darf ich Franzi sagen?
Oh ja.
Ansonsten bleiben wir...
Das dürfen aber nur ganz enge Freunde, Pierre. Also Franzi, ja, ausnahmsweise.
Okay, wir sind ja unter uns im Podcast. Oder?
Normalerweise Franziska, und als Kind, als ich jünger war, war es die Franzi.
Okay. Kennt man mit der Konstellation, mit diesem Franziska-Namen. Ich kenne auch eine Franziska, die dann Franzi einfach genannt
Franzi
wurde.
Franzi fand ich auch toll. Ja. Aber wenn man dann irgendwann so 16, 17, 18 ist, dann sagt man halt, ach nee, also jetzt nicht mehr.
Okay, gut, vielleicht auch für dich, bevor wir mal so ein bisschen auch zu deiner Story kommen. Ich würde mit dir gerne auch unser Spiel 6 aus 49 spielen. Für alle, die es schon kennen, es hat sich nichts geändert. Wir haben beide einen Lottoschein spielen, einen Tipp, also sprich 6 Zahlen, jeder spielt 3. Und zu jeder Zahl gibt es dann eine Frage, um uns halt einfach persönlich kennenzulernen. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an.
Okay, also ich kreuze jetzt 3 Zahlen spontan an.
Du kreuzt 3 Zahlen deiner Wahl.
Die mir einfach hier... So,
bist du auch der Zufalls- oder die Zufallsspielerin, oder würdest du mit System spielen?
Also jetzt habe ich einfach ganz zufällig 3 Zahlen genommen, und wenn ich Lotto spiele, gibt es schon Lieblingszahlen.
Okay, gut. Dann, ich bin aber auch eher der Zufallsspieler anstatt der Systemspieler. Dann wollen wir doch mal gucken. Franziska, für dich gerne am Anfang Ladies First. Du darfst gerne die erste Frage stellen.
Also Pia, ich sehe, du hast eine 25 angekreuzt.
Ja.
Oho. Wie sieht für dich der perfekte Teamausflug aus?
Also natürlich mit dem besten Team der Welt.
Du meinst das berufliche Team?
Das berufliche Team. Das andere wäre ja der Familienausflug. Also ich sag mal so mit dem Team, was wir jetzt auch quasi sind. Weil ich glaube, wir passen ganz gut zusammen. Ich gucke mich mal hier um zu allen anderen, die hier sitzen. Gut, die sind beschäftigt, aber ich glaube, die sind einer Meinung. Ein geiles Ziel und was ganz, ganz wichtig ist, was Leckeres zum Essen.
Das wäre ein schöner Ausflug.
Ja.
Gut.
Und gutes Wetter natürlich. Okay, du hast angekreuzt die Zahl 8, und zwar, was ist deine schönste Kindheitserinnerung?
Die schönste, das finde ich immer schwierig mit diesem, die schönste, die schrecklichste, die traurigste Sache, weil es ja alles doch so unterschiedlich ist. Es gibt auch gar nicht so wahnsinnig überschwänglich viele besondere Kindheitserinnerungen, weil Kindheit ja auch immer ein komplexer Prozess ist und nicht immer nur so heiter dahin plätschert. Es gibt eine ganz tolle Erinnerung, das ist tatsächlich aus Mainz. Ich bin geboren in Mainz, und wir hatten das Glück, in einem Vorort zu wohnen, der sehr dörflich war. Und ich weiß, also wenn jetzt jemand aus Rheinland-Pfalz jetzt zuhört, der weiß sofort, was ich meine. Es ist Mainz-Bretzenheim, heute noch unheimlich beliebt. Und da gab es eine Straße, und da fuhren in späte 60er Jahre auch noch keine Autos. Und da sind wir Rollschuh gefahren. Und ich war so 4, 5 Jahre alt. Und es war einfach wirklich wie Bullerbü, Astrid Lindgren. Es war einfach ganz freie Räume für Kinder auf der Straße spielen, bei denen eben es noch keinen Autoverkehr gab. Und nebenan war ein Bauernhof, und gegenüber war ein großer Garten. Das war so schön, und das ist eine sicherlich dann doch schönsten Erinnerung.
Klingt sehr gemütlich.
Das endete dann nur leider auch, weil wir eben nach Wiesbaden umgezogen sind. Ja. Und da war es dann nicht mehr so ländlich.
Ja. Okay, machen wir weiter mit der zweiten Frage. Welche Nummer habe ich denn angekreuzt?
Pia, ich sehe auf deinem Zettel die 36. Und die 36, Achtung, wer ist eigentlich dein Vorbild und warum?
Die Frage hatte ich schon mal im Podcast. Ich würde die aber direkt nochmal beantworten, auch wenn ich mich jetzt wiederhole, ist mein Opa. Mhm. Ich habe die direkt genau so schnell schon mal beantwortet, weil ich sag mal so, mein Opa hat mich sehr in meiner Kindheit geprägt. Und ich glaube, mein Opa ist auch so ein Stück weit dafür verantwortlich, dass ich meinen beruflichen Weg so eingeschlagen habe, wie ich jetzt habe. Auch wenn der vielleicht damals was anderes wollte, weil ich sollte eigentlich den Familienbetrieb übernehmen. Falls er es jetzt hört, sorry dafür, aber ich glaube, ich habe es ganz gut auf die Reihe gekriegt, hier jetzt meinen eigenen Weg zu finden. Und
was für ein Betrieb war das?
Maschinenbau, Präzisionsdrehteile, Zulieferer für Automobilindustrie im tiefsten Erzgebirge, also sprich so kleine Autoteile für große Autofirmen, ohne jetzt Namen zu nennen, Hydraulik, Pneumatik, alles was so Motorenteile.
Aber noch in der DDR auch?
Ja, nee, immer noch. Den Betrieb gibt es immer noch, also es ist halt Familienbetrieb so, aber ich habe da auch meine Lehre angefangen und alles, aber ich habe dann irgendwie doch gedacht, ich muss was Kreatives machen. Kam dann auch noch so ein bisschen Amateursport mit hinzu, den ich eigentlich sehr lange und intensiv ausgeübt habe und dann kam das Sportstudium, Marketingstudium und jetzt sitze ich mit dir hier zusammen in der wunderschönen Glückslounge bei Sachsenlotto mit zwei netten Menschen um mich rum und haben jetzt halt eine Agentur in Chemnitz. Also eigentlich komplett anderer Weg. So. Aber auch das, er hat halt immer gesagt, so mach und bleib dran. Und ja, deswegen, genau. Ja.
Toll.
Nächste Frage für dich ist die Zahl 34. Und was würdest du 3 Tage lang ohne Strom machen?
Das ist eine tolle Frage. Oh, mich würde das überhaupt nicht stressen. Also viele Menschen würden jetzt ohne Smartphone, wenn der Akku leer ist und ohne sonstige Stromversorgung wahrscheinlich ein bisschen Stress fühlen. Ich trainiere tatsächlich mein Leben so ein bisschen auch darauf, dass ich ohne Strom ganz gut durch die Welt käme. Ich gehöre zu den Menschen, die sogar noch auf Papier Notizen machen. Okay, es werden unter den Hörern auch einige sein, die das auch noch machen. Aber ich weiß, dass die jüngeren Leute teilweise ja alles nur noch abspeichern auf ihren digitalen Geräten. Also, ohne Strom hätte ich keine Sorge. Nachts wird eine Kerze angezündet, ist romantic. Es sollte nicht im Winter passieren, weil dann wird es zu kalt. Und dann würde ich das ausprobieren, was es eben bedeutet, nicht komplett von der Elektrik abhängig zu sein. Und das ist ein Abenteuer, ein kleines. Ein Abenteuer im Alltag. Es würde interessant werden.
Ist vielleicht gar nicht mittlerweile mal so schlimm, wenn man sich das auch mal so gönnt. Auch wenn es trotzdem Strom gibt. So Digital Detox. Und
ja, Digital Detox, total im Trend. Da darf man dann auch nichts benutzen und ist irgendeinem Zelt irgendwo in der Wüste. Ist total angesagt. Ja. Also, aber ich hätte da Spaß dran.
Sollte ich vielleicht auch öfters mal machen, weil ich muss sagen, ich zähle mich wirklich zu denen, was du halt vorhin so schön beschrieben hast, dass man irgendwie immer alles versucht, digital und mobile supportmäßig irgendwie umzusetzen. So.
Also ich kann nur dringend empfehlen, wenn ich das, nachher sage ich auch nochmal gerne noch was dazu. Ich kann nur dringend empfehlen, dass man sich ein bisschen analogisiert ab und so, sprich weg von dem sich durchdigitalisieren selber und sein eigenes Leben. Es macht auch glücklicher, kann ich auch nachher nochmal was zu sagen. Und ich habe das in manchen Teilen meines Lebens und würde ohne Strom nicht eine Katastrophe erleben.
Also ihr habt es gehört, ohne Strom ist es gar nicht so schlimm. Ja. Kerze und Buch raus. Weiter geht's. Und zwar, du darfst mir gerne meine nächste Frage stellen.
Ja, und du hast die 42 angekreuzt. So, was haben wir denn? 42. Wenn du ein Schild um den Hals hängen hättest, was würde da drauf stehen?
Free Hugs.
Oh, wie süß.
Auch komplett kurz und knapp so. Wir haben das jetzt am Wochenende wieder gesehen. Wir waren auf einem Festival für Content-Produktion von einem Kunden von uns. Ich habe noch nie so viele entspannte Menschen gesehen, von bis, also ich sag mal so von, keine Ahnung, 15 bis 60, 70, die trotzdem so ein entspanntes gemeinsames Miteinander hatten.
Weil die Free Hugs hatten oder was?
Nee, die hatten, ich weiß nicht, ob die Free Hugs hatten, in dem Moment hatte ich mein Schild nicht dabei, aber grundsätzlich, das habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt, einfach ein bisschen mehr miteinander und
unbedingt
nett sein und weniger Egoismus. Klar klingt das immer schwierig, weil jeder hat so ein bisschen diesen Ego-Film in sich, aber ja, einfach so ein bisschen mehr Zwischenmenschlichkeit.
Das ist auch, finde ich, total gut. Free Hugs gibt es bei mir auch manchmal. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, darf ich sie mal umarmen, sage ich immer ja. Es bringt Glück.
Ja, und es ist auch manchmal was komplett anderes. Auch Menschen, ich will jetzt nicht zu tief in das Thema gehen, aber halt zu zeigen, dass man, wie sagt man, dass man Umgänglichkeit an den Tag legt und halt nicht, weil ich glaube, viele Menschen heutzutage denken immer sofort so, ich spreche nicht mit anderen Menschen, weil ich irgendwie das Problem vielleicht habe, nicht akzeptiert, klingt jetzt zu extrem, aber halt immer, die haben diese Schranke oder diese Wand so. Was bei Kindern vielleicht nicht so ist, die sind da raus und sagen, hey, geil, lass uns irgendwas machen. Und ich finde, heutzutage ist man eher so ein bisschen skeptisch. Das Wort skeptisch habe ich vorhin gesucht. Und diese Skepsis vielleicht ablegen, wenn man auf neue Leute trifft. Genau, nächste Frage. Und zwar, du hast angekreuzt, und es ist deine letzte Frage für die Runde, die 46. Und was ist dein Lieblingswein oder Lieblingsgetränk? Und gibt es eine Geschichte dazu?
Ich verrate jetzt mal einen Gesundheits- und Beauty-Tipp, weil das ist vielleicht auch ein Lieblingsgetränk am Morgen. Ich trinke jeden Morgen ein Glas heißes Wasser. Das hat sich inzwischen auch rumgesprochen, dass das gesund sein soll. Also das ist eines meiner Lieblingsgetränke, weil ich damit den Tag beginne. Ich lasse Wasser, Leitungswasser einmal aufkochen, ins Glas rein, kurz abkühlen lassen und trinke das. Das ist eigentlich ganz toll. Ansonsten habe ich... ich trinke unheimlich viel Wasser. Ich brauche viel Wasser, ist auch gesund, aber ich habe auch Durst. Und ich trinke fast keinen Alkohol. Mhm. Also das hat sich bei mir einfach so entwickelt. Ich habe auch nichts dagegen, wenn jemand mal einen Alkohol trinkt, ist gar kein Problem. Also ich bin auch keine trockene Alkoholikerin oder sowas. Ich trinke aber sehr gerne auch eine schöne Tasse Kaffee mal. Mhm. Ich trinke wenig Kaffee. Aber ich trinke immer sehr gerne dann nicht so den schnellen nur to go irgendwie gerade beim Einkaufen oder an der Tankstelle mitgenommen. Das mag ich überhaupt nicht. Mhm. Ich versuche die eine Tasse Kaffee, die ich dann mal trinke, ich trinke halt ungefähr höchstens eine, auch schön zu trinken. Jetzt zum Beispiel hier ist eine schöne Tasse.
Porzellan. Mit goldenen Löffeln?
Mit goldenem Rand. Ist das jetzt irgendwie natürlich, ist das jetzt mindestens Meißen? Nee, ich kann es nicht lesen. Also ich hoffe, es ist sächsisches Porzellan.
Ist ein schönes Porzellan, ja.
Und das genieße ich dann. Kann ich auch nur empfehlen. Lieber ein bisschen weniger Kaffee und dann eine schöne Tasse.
Okay, Franziska, danke für die ganzen Randinfos. Bisschen behind the scenes, Franziska. Ich würde direkt loslegen. Und zwar den meisten, wie ich intern oder beziehungsweise wie ich im Intro schon gesagt habe, bist du bekannt als Lottofee. Wenn wir jetzt mal ein Stück zurückgehen, du hast eine sehr, sehr interessante Geschichte vor. Fotomodel, du hast dann Theater- und Kommunikationswissenschaften studiert. Wie kam das für dich, indem du gesagt hast, du gehst vom Model-Dasein zum Thema Lottofee? Oder wie kam der Bezug oder wie kam der Schritt, dass das?
Ja, also der Sprung von der Arbeit als Fotomodell zur Arbeit als Moderatorin der Lotto-Sendung, da war natürlich was dazwischen. Ich habe das Modeln direkt nach der Schule gemacht und damals, muss man immer dazu sagen, war das überhaupt nicht in. Also es hat kein Mensch gemacht. Es war sozusagen was sehr, sehr Exotisches. Nicht so wie heute, wo man im Fernsehen Model-Shows hat und Model-Contest hier und Miss World da und was es alles gibt. Und es hat sich sozusagen völlig verbreitert. Mhm. Und damals war das was ganz Fernes. Und es hat auch niemand gemacht. Und ich kam irgendwie auf die Idee, weil ich war sehr groß. Ich war also damals schon 1,79, was in der damaligen Zeit, ich bin auch heute noch 1,79, aber das war damals schon eben mehr höher als die meisten. Und damit geriet man dann eher in diese, dass man das machen könnte, rein technisch, weil man groß ist. Aber ich habe das nicht so lange gemacht. Das Modeln war mir dann doch ein bisschen zu blöd irgendwann, weil es ist natürlich schon so eine spezielle Arbeit, die einen intellektuell vielleicht nicht total herausfordert. Und habe dann angefangen zu studieren in München. Mhm. Also ich lebte schon in München und habe dann tatsächlich Theaterwissenschaft angefangen, weil ich das Theater liebe und liebte damals schon. Und im Nebenfach habe ich Kommunikationswissenschaft, also das ist Journalismus sozusagen. Und dann begann einfach einige Jahre Studentenzeit, ganz normal. Ich habe das Studium in München auch abgeschlossen mit dem damaligen Abschlussmagister, kennt man vielleicht noch. Und dann habe ich während dem Studium mich aber schon journalistisch betätigt. Bei der Süddeutschen Zeitung habe ich geschrieben und habe angefangen beim Bayerischen Rundfunk im Radio zu arbeiten. Und das hat mir alles wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ehrlich gesagt habe ich Castings fürs Fernsehen angefangen zu machen. Damals begannen wahnsinnig viele Sender mit neuen Sendungen. Es war so ein bisschen die goldenen Jahre des Fernsehens. Also das spielt also jetzt alles Anfang 90er bis Ende der 90er Jahre, muss man sich das vorstellen.
Da, wo auch, viele Privatsender entstanden sind.
Die Privatsender sind aus dem Boden geschossen und haben unfassbar viel Geld gehabt, vor allem am Anfang, weil da irrsinnig viel Geld reinging. Und alle hatten plötzlich neue Sendungen und man suchte überall Leute. Ich habe mein Studium dann aber beendet und bin aber durch diese Castings letztlich dann schon auch jemandem mal aufgefallen und habe dann auch eine Fortbildung gemacht für Moderatoren. Und 1997 war ich schon in Berlin bei einem Fernsehsender für Nachrichten. TV Berlin, wer es noch kennt, gibt es auch heute noch. Und dieser Ballungsraumsender war meine erste Station. Und dann rief tatsächlich der Hessische Rundfunk an, weil man beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt eine Nachfolgerin suchte für die damalige Moderatorin der Lotto-Sendung, die Karin Tietze-Ludwig. Und als die hatten mich halt gesehen in einem anderen Kontext und jemand hat sich dann an mich erinnert und empfohlen. So Zufälle, wirklich durch Zufälle kamen die auf mich und riefen tatsächlich in Berlin an. Es war so wie der Anruf aus heiterem Himmel, man rechnet mit gar nichts. Es war so im Herbst 97 und fragten mich, ob ich denn diese Sendung mit den Lottozahlen machen will. Und ich dachte, ich falle vom Sofa, als ich das gehört habe und habe ja gesagt.
Also haben die dich quasi damals abgeworben?
Ja, es war tatsächlich so. Ich hatte auch ein bisschen Glück. Ich hatte noch nicht unterschrieben. Ich war frisch bei TV Berlin. Ich hatte noch gerade nicht den Vertrag unterschrieben, den ich für die Nachrichtenmoderation gerade hätte bekommen sollen. Das stimmt. Es war ein bisschen Glück. Und sie haben mich vor allem, die haben nur so ein Demoband von mir gesehen. Also eigentlich wussten die gar nicht, wer ich bin und haben irgendwie so mir vertraut. Das würde man heute sicher auch anders machen, dass Leute heute viel mehr gecheckt werden, also gescannt werden und Internet- und Google-Recherche. Ich meine, das gab es damals noch nicht so viel. Ja. Die hatten einen relativen Vertrauensvorschuss. Klar, die haben meinen Lebenslauf gesehen. Und dann flog ich da irgendwie nach Frankfurt und hatte ein Gespräch und wir waren uns alle einig. Und es war alles total geheim. Es wurde absolut streng geheim behandelt, dass die Karin eben aufhört. Und dann im Dezember 1997 wurde es dann gesagt und Januar 1998 war dann meine erste Sendung.
Hast du Lotto davor gekannt? Oder war es ein Moment, wo du so dachtest, so?
Sehr gute Frage, Pierre. Es ist eine sehr gute Frage, weil tatsächlich, ich war Ende 20 oder war ich 30, ich weiß nicht mehr. Und es war so, dass ich schon kurz zuckte und dachte, ey, was war das nochmal? Mhm. Ich hatte es nicht so auf dem Schirm. Ich bin in dem klassischen Alter gewesen, in dem auch heute noch man nicht total Lottospieler ist vielleicht. Ja, also es hat sich vielleicht auch ein bisschen geändert, aber ich hatte das nicht so offen vor Augen. Ich wusste nur, da gibt es so eine Sendung und ich hatte die auch schon länger nicht mehr gesehen tatsächlich. Ja, ich musste mich kurz informieren, das stimmt.
Okay, gut, dann bist du von Berlin nach Frankfurt.
Ja.
Und wie war so deine ersten Erfahrungen als Lottofee? Weil du bist ja dann schon eine Person, die für Glück für andere verantwortlich ist in dieser Position, in dieser Sendung. Wie hast du das so wahrgenommen? Weil davor warst du ja, hast du gesagt, Nachrichtenmoderatorin, richtig? Ist ja schon ein ganz anderer Case, den du bedienst.
Im Grunde wird man es ja auch nicht über Nacht. Also man tritt dann so eine Sendung an und so ganz bewusst war es mir nicht, was es eigentlich ist. Und das Interessante war auch Karin Tietze-Ludwig, die das über 30 Jahre lang gemacht hat. Ich hoffe, die Hörer hier kennen das auch noch, wissen das vielleicht auch noch. Sie ist sehr bekannt und damals war sie unfassbar bekannt. Und insofern war ich immer so ein bisschen im Windschatten von der großen Vorgängerin und konnte mich in Ruhe in diese neue Rolle auch etwas einfinden. Mhm. Weil man wird nicht sofort total bekannt. So funktioniert das nicht. Und jetzt erst über viele Jahre ist es dann klar, dass man das ist oder macht. Also ich hatte Zeit, ich konnte mich in Ruhe mit dieser neuen Rolle befassen, Glücksfee, in Anführungszeichen. Was ist das? Was bedeutet das für die Zuschauer, die da sitzen und hoffen zu gewinnen? Und das war sehr gut, dass ich Zeit hatte. Und was mir auch geholfen hat, war tatsächlich meine journalistische Vorerfahrung und auch Ausbildung, weil ich die Fragen der Journalisten immer gut verstehen konnte, weil ich natürlich viel gefragt wurde und viele Interviews dann hatte. Und da hat mir immer geholfen, die andere Seite zu kennen. Es war sehr gut.
War dir oder ist dir bewusst gewesen, dass du in so einer Position Menschen eine super extreme Freude machen kannst, wenn du die richtigen Zahlen ziehst? Oder?
Das lernt man erst mit der Zeit. Also ich habe mich dann natürlich befasst damit, was ist das Thema, was ist das für eine Sendung? Damals war es ja auch noch mit der Erziehung im Fernsehen. Mhm. Und man wächst dann so rein. Also ich bin da so reingewachsen. Man ist das auch nicht innerhalb vom ersten Jahr. Also ich habe jetzt ja auch Zeit gehabt. Das ist übrigens auch was ganz Schönes, wenn man Zeit bekommt. Das gilt auch für alle anderen Berufe. Wenn man Menschen auch Zeit lässt, sich zu entwickeln. Ja. Und ich hatte das Glück, diese Zeit auch zu haben, weil es halt das Konzept ist, dass es dann letztlich eine Person, ein Gesicht ist. Mhm. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil man natürlich eine Rolle auch erst lernen und üben muss.
Mhm. Ja. Dann bleiben wir doch mal beim Thema Rolle. Es ist jetzt ein sehr großer Sprung von damals über Lottofee verschiedene oder beziehungsweise viele Jahre hin zu dem Konzept, warum wir jetzt auch in dem Podcast sitzen. Und zwar geht es über das Projekt Möglichmacherin, wo Sachsen-Lotto auf dich zugekommen ist und gesagt hat, so hey, wir geben dir die Möglichkeit mit einer Spende von 5.000 Euro Gutes zu tun, beziehungsweise ein Projekt deiner Wahl zu unterstützen. Wie hast du diese Option wahrgenommen?
Als diese Anfrage kam, das war im Spätsommer letzten Jahres, habe ich mir halt natürlich überlegt, das ist ja Wahnsinn. Also 5.000 Euro ist immer sehr viel Geld für eine Initiative oder für einen Verein. Das ist sowieso viel Geld, also auch für jeden anderen. Mhm. Und habe natürlich etwas gesucht, wo ich selbst auch ein Herz dran habe. Dann haben wir gemeinsam recherchiert und einfach geschaut, was es gab. Und dann entdeckten wir, dass es gerade eben in Leipzig eine neue Initiative gab, das Leipziger Netzwerk für Demokratie. Das war so in den Startlöchern. Das ist in der Trägerschaft des Erich-Zeigner-Hauses, ist ein Verein hier in Leipzig, der ganz viel politische Bildungsangebote macht und Angebote zur Demokratieförderung, ganz tolle Sachen macht. Und das fand ich toll. weil hier einfach Gruppen, Vereine, Initiativen, die sich engagieren, die eben etwas tun, sagen wir mal, gegen den Extremismus in jeder Hinsicht, die sich engagieren für sozusagen eine starke, gesunde, lebendige Demokratie und die zu verbinden und zu vernetzen. Und wir konnten quasi direkt zum Startschuss des Leipziger Netzwerks für Demokratie diese 5.000 Euro dann im September überreichen. Und als Möglichmacherin habe ich weiterhin mit dem Verein und dem Netzwerk zu tun und bin deswegen auch jetzt hier nochmal in Leipzig.
Also super coole Initiative. Vielleicht noch kurz vom Projekt weg. Wie froh bist du generell gerade zur jetzigen Zeit, dass wir eine Demokratie leben? Es ist ja nicht selbstverständlich. Es gibt ja auch Länder, wo das bei weitem nicht so geregelt ist wie hier bei uns. Und wie wichtig findest du das?
Ich glaube, man sollte nie vergessen, wie dankbar wir sein können, in diesem Land zu leben, genau in diesem Land zu dieser Zeit und auch mit dieser Verfassung, die wir haben. Und das sollte man sich immer bewusst machen. Das ist für uns, die wir hineingeboren sind, alles so normal. Aber es ist immer etwas, wofür wir auch streiten sollten und uns auch dankbar zeigen sollten und vielleicht auch was zurückgeben sollten. Es ist ja in Ordnung, wenn man Kritik übt. Und es ist auch wichtig, kritisch zu sein. Übrigens, es gibt auch viele Dinge, die nicht funktionieren. Das ist ja auch ganz klar. Aber ich glaube, was im Moment wirklich sinnvoll ist sich den Kräften, die gegen diese Verfassung und gegen diese, sagen wir mal, Grundpfeiler unserer Demokratie, wie die zum Beispiel die Gleichheit der Rechte für alle, auch Gleichheit der Rechte für Frauen und Männer und all diese Dinge, sich da zu engagieren, finde ich gerade heute in dieser Zeit besonders wichtig. Weil Extremismus ist keine Lösung, nie.
Definitiv, egal in welche Richtung. Ja. Also bin ich zu 100% bei dir. Und,
Extremismus ist keine Lösung und es ist auch normal, dass nicht immer alles perfekt ist. Das ist ja normal. Aber deswegen kann man sich auch engagieren und man kann sich auch in Parteien engagieren und man kann sich zum Beispiel in Initiativen engagieren. Es gibt viele Möglichkeiten, seiner Meinung auch Ausdruck zu verleihen. Aber Extremismus ist keine Perspektive.
Deswegen bin ich auch im Intro auf dieses Thema gekommen, wo ich sagte, einfach dieses umschriebene Free Hugs, einfach mal auch miteinander aufeinander zuzugehen. Es wird immer Menschen da draußen geben, die eine komplett andere Meinung haben als du selbst. Und da ist halt einfach wichtig zu sagen, einfach auch mal zuzuhören und zu verstehen, um danach vielleicht gemeinsam auf einen ganz anderen Nenner zu kommen oder überhaupt auf einen Nenner zu kommen. Und viele machen, glaube ich, den Fehler, dass sie eben nicht in den offenen Diskurs gehen.
Das ist ein Riesenproblem, dass manche Menschen gar nicht mehr erreichbar sind und gar nicht mehr zuhören wollen. Und man ist sozusagen gar nicht mehr in einer Möglichkeit zu reden. Und das ist ein Riesenproblem. Und viele Gruppen werden auch nicht mehr erreicht und wollen auch nicht mehr erreicht werden. Ich arbeite ja zum Beispiel in öffentlich-rechtlichen Medien, also beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der von manchen Gruppen komplett abgelehnt wird, und zwar von vornherein. Das heißt, man erreicht Menschen gar nicht mehr. Aber das ist schwierig. Man muss im Gespräch bleiben. Man kann ja verschiedener Meinung sein und man muss aber dann halt diskutieren. Und am Ende normalerweise siegt das bessere Argument. Aber dazu muss man vorher ja erstmal reden miteinander und die Fakten auf den Tisch legen und sachlich reden. Und das gelingt an vielen Orten nicht mehr. Und das finde ich total problematisch.
Würdest du auch sagen, dass das ein persönliches Anliegen deinerseits war, um auch in dieses Bündnis, in dieses Leipziger Netzwerk für Demokratie auch reinzugehen mit der Option Möglichmacherin? Also einfach das Anliegen zu sagen, hey, dann geht halt mal aufeinander zu und sprecht miteinander? Oder hast du generell ein persönliches Anliegen, wo du sagst, okay, nehme ich dahin mit?
Ich persönlich kann das, was die im Netzwerk jetzt machen, also das Unterstützen von verschiedenen Initiativen und auch sozusagen gemeinsam erreicht man mehr. Also es geht ja auch um so Netzwerken, dass die Gruppen in Leipzig, die es alle gibt, es gibt ja immer viele kleine, auch Vereine oder auch Einzelpersonen, die sich engagieren. Und jeder, der sich engagiert, finde ich, ist schon mal super. Es ist auch, man kann sich ja in verschiedener Art engagieren, aber die kriegen ja schon mal den Hintern hoch. Ja, es ist nämlich sehr leicht, zu Hause zu sitzen und nur zu jammern oder auf irgendwas zu schimpfen. Deswegen habe ich immer schon mal Respekt vor Leuten, die sich kümmern, die sich die Zeit nehmen. Es ist nämlich auch Zeit, die sich vorbereiten auf ihre Themen und sich dann auch einbringen. Und das ist die Basis von eigentlich einer Gemeinschaft, dass Leute sich Gedanken machen, dass wir auch informiert sind. Das ist auch ein Problem, dass zunehmend Menschen zu wenig informiert sind. Und diese Leute zu stärken und zu sagen, ich finde es toll, was ihr macht, das ist mein Engagement, warum ich so gerne hier bin, warum ich mit der Möglichmacherspende auch zeigen wollte, ihr macht gute Arbeit. Es ist eine wertvolle Arbeit für die Gemeinschaft.
Aber es ist vielleicht nicht dann sogar wichtig, wenn Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wie du zum Beispiel, vorangehen und sagen so, hey, ihr könnt es tun oder es macht vielleicht auch Sinn, dass ihr das tut. Also sprich, so ein bisschen diese Tür öffnet. Weil du hast natürlich vollkommen recht, viele sitzen zu Hause und denken sich so, ja, was soll ich machen oder was soll ich denn erreichen oder wieso gerade ich? Und man braucht ja immer so ein klassisches Role Model, in Anführungszeichen, was mit einem gewissen Ansatz vorausgeht. Und würdest du schon sagen, das ist auch ein Stück weit eine Verantwortung für Personen wie dich oder generell Personen im öffentlichen Leben, gerade jetzt, wo ihr ja mehr Einfluss habt wie vielleicht früher, weil die Leute sich oder beziehungsweise die Menschen da draußen schon, ist meine Meinung, kannst du mich gerne berichtigen, jetzt man mehr triggern kann durch Social Media, durch was auch immer als früher, wo man halt seine Infos aus einer Tageszeitung zieht.
Es ist nur dadurch, dass es so unfassbar viele Kanäle und unfassbar viele Protagonisten gibt, die irgendwas irgendwie wollen, ist es nicht wirklich einfacher geworden. Und man muss dazu auch sagen, man erreicht auch immer nur bestimmte Leute, die nämlich auch erreicht werden wollen. Und bestimmte Kanäle sind auch verschlossen. Ja. Und ich mit meiner öffentlich-rechtlichen Herkunft bei der ARD bin bei bestimmten Leuten ja sowieso ein rotes Tuch, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk dann als Lügenpresse bezeichnet wird und damit falle ich runter. Trotzdem weiß ich, es gibt ganz viele Leute, die eben das sehr wohl sehen, die auch erreichbar sind. Und wenn ich für das Ehrenamt, das ist nämlich alles Ehrenamt am Ende des Tages, werben kann oder dafür werben kann, dass es sich lohnt, einzubringen. Mhm. Es geht immer nur darum, sich einbringen. Und das kann auf verschiedene Weisen sein. Wenn ich dafür werben kann, bin ich froh, weil es funktioniert nur so, wenn wir alle noch ein Quäntchen mehr drauflegen. Jeder hat seine Arbeit und den Beruf und die Familie und Stress. Jeder hat total Stress. Das ist auch ein Phänomen unserer Zeit. Und trotzdem kann man irgendwo was machen. Solange man allerdings, sagen wir mal, in dem Bereich sich bewegt, der nicht Hetze und Hass fördert. Ich rede natürlich nur von dem Bereich, der dazu beiträgt, dass es ein besseres Miteinander und auch ein freundliches und friedlicheres Miteinander gibt, weil das brauchen wir.
Hast du in deiner Karriere schon mal Erfahrungen machen müssen, wo du sagst, hey, jetzt ist für mich ein aktives soziales Engagement viel wichtiger als davor? Oder sagst du, hey, es war von Grund auf eine Charaktereigenschaft, die mich geprägt hat?
Im Grunde gab es keine besondere Erfahrung oder keinen entscheidenden Moment oder sowas. Ich bin immer so, dass ich schon auch vor meiner Arbeit als Journalistin oder vor dem Fernsehen, ich war in der Schule auch Schülersprecherin oder war bei der Schülerzeitung schon journalistisch, also mini-journalistisch, habe geschrieben. Und das liegt mir einfach auch, dass ich bin vom Naturell her jemand, der, ich hasse Ungerechtigkeit und ich hasse allerdings auch Gejammere und Schlechtreden. Also ich finde, man muss immer konstruktiv sein. Und jeder kann konstruktiv sein an seiner Stelle. Nicht jeder kann das große Rad drehen, ist ja klar. Aber jeder kann was machen. Und im Übrigen kann man sehr klein anfangen. Und wenn man schon mit Höflichkeit und Respekt in seinem Alltag seinen Mitmenschen begegnet, ist ja schon mal wahnsinnig viel gewonnen.
Ja, und Karma tut seinen Rest.
Hoffentlich.
Ja. Also, später. Ja, genau. Bleiben wir beim Thema nochmal soziales Engagement beziehungsweise die positiven Auswirkungen dahinter. Jetzt ist es ja auch so, wir sitzen in einem Podcast mit Sachsenlotto und viele kennen vielleicht noch nicht das Sachsenlotto beziehungsweise das Lottoprinzip. Da schaut es ja so aus und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich kannte es davor auch nicht. Von den Einnahmen gehen ja 50% zurück in die Gewinne, 40% fürs Allgemeinwohl, also für Träger, Sport, Kultur, you name it, was es halt alles gibt. Und 10% sind im Endeffekt oder in Anführungsstrichen nur für Verwaltung, Betriebskosten und so weiter und so fort da. Wie wichtig findest du Projekte wie dieses? Ich meine, du bist selbst Teil als Möglichmacherin, um auch die Gesellschaft da so ein bisschen mit abzuholen oder?
Ich glaube, man muss es ein bisschen unterscheiden, weil natürlich das staatliche Lotteriespiel ist natürlich jetzt erstmal nicht eine private Initiative, die ich sozusagen in meinem privaten Leben auch unterstütze. Mit meiner beruflichen Arbeit, hauptberuflich für diese Sendung, spielt schon in meinem Berufsleben eine sehr große Rolle auch, die Samstagssendung mit all den Terminen drumherum und der Vorbereitung. Da stehe ich nur deshalb auch gerne, weil natürlich das sogenannte Lotto-Prinzip, also die Lottogelder letztlich auch in die Gemeinschaft wieder zurückfließen. Das hat sich Gott sei Dank inzwischen auch ein bisschen mehr rumgesprochen. Lotto hat das ja am Anfang, also vor 20 Jahren hat das irgendwie niemand gesagt, aber inzwischen wurde halt immer wieder auch durch Kampagnen darauf aufmerksam gemacht, dass Lotto tut Gutes oder wie viel in den Denkmalschutz geht. Unfassbar viel Geld geht praktisch auch in den Landeshaushalt. Wenn man das Jahr 2023 anschaut, dann sind 121 Millionen Euro an das Land Sachsen geflossen durch die Einnahmen der Lottospieler, also durch das, was reingekommen ist bei Sachsen Lotto. Und man kann ja auch dazu sagen, und es sind allerdings 165 Millionen an Gewinnen auch ausgeschüttet worden. Aber diese 121 Millionen, die gehen quasi in die Gemeinschaft zurück. Und insofern ist jeder, der Lotto spielt, tut was für sich, weil er natürlich hofft zu gewinnen. Und 49-50% des eingesetzten Einsatzes geht ja als Gewinn auch an die Leute zurück. Und eben diese knapp 40%, du hast es gesagt, gehen in den gemeinschaftlichen Staatssäckel. Und das wissen auch viele, die in kleinen Sportvereinen oder in auch Denkmalschutzbehörden sind, beziehungsweise private Leute, die auch mal eine Spende selbst bekommen haben. Oder ein Tierpark, der eine Spende bekommt. Also diese Lottogelder sind sehr wirksam im Land. Und insofern ist das auch eine Arbeit, die ich deshalb gerne mache.
Deswegen auch die Frage, ob du, beziehungsweise wie das für dich war, als du diese Option bekommen hast, wirklich mit diesem Möglichmacher-Projekt halt, ja, gemeinnützig jemanden zu unterstützen. Jetzt haben wir ja schon drüber gesprochen, dass ein Großteil der Gelder auch zum Beispiel wie Vereine verwendet wird. Und vielleicht für alle, die jetzt zuhören, was würdest du unseren Zuhörer, Zuhörerinnen mitgeben, zu sagen so, hey, da gibt's sehr, sehr coole Projekte, wo man mal Gutes tun kann.
Das Tolle ist ja, dass es unheimlich viele verschiedene Sachen gibt. Und auch wenn manche Menschen sagen, oh, ich habe keine Zeit, es ist natürlich immer ein Faktor, die Zeit. Aber es gibt ja auch Sachen, die einem Spaß machen. Und ich empfehle immer, es gibt, egal was es ist, es gibt immer was zu tun. Und wenn der eine lieber hilft in einem Sportverein und ehrenamtlich Schiedsrichter, Linienrichter oder Kuchenbacken oder in einem Tierschutzverein oder sich für Nachhilfe für an Schulen für Kinder, die nicht deutschsprechend sind, Nachhilfestunden zu geben oder in die Schulen zu gehen und vorzulesen den Kindern. Es gibt ja so viel. Und das Wichtigste ist immer, es muss einem selber auch Spaß machen. Also es bringt nichts, sich irgendetwas vorzunehmen. Es muss einem auch wirklich ein bisschen am Herzen liegen. Und natürlich hat man auch manchmal mehr Zeit, wenn die Kinder schon groß sind und aus dem Haus sind. Und diese Faktoren spielen auch alle rein. Ich glaube nur, dass sich ehrenamtlich engagieren auch glücklich macht. Das ist auch ein Faktor, was einem bewusst sein sollte. Es gibt einem was zurück. Also man geht dahin, man kann es auch nur einmal die Woche machen, man kann auch nur eine Stunde investieren, aber man kriegt auch immer was zurück. Das sollte man halt nicht vergessen. Ja. Es ist quasi ein Geben und Nehmen und es funktioniert aber nur, wenn man etwas macht, was einem auch Spaß macht. Und wenn einem die Tiere mehr am Herzen liegen, dann sollte man in den Bereich gehen oder die Kröten, die auf irgendwelchen Feuchtwiesen leben, weil da die Autobahn gebaut wird, dann kann man das machen. Es ist quasi alles braucht Unterstützung. Und dann ist das etwas, was das Leben auch bereichert. Und Achtung, man lernt auch total nette Leute kennen. Das sollte man nämlich nicht vergessen. Es ist auch etwas ganz Soziales, weil man kommt mit anderen Menschen zusammen und man hat immer einen konstruktiven Ansatz. Man will etwas verbessern. Im Gegensatz zu destruktiven Veranstaltungen, die nur auf Hetzen und Pöbeln und Krach machen aus sind oder laut sein aus sind, ist man immer kreativ und konstruktiv tätig und das macht glücklich auch.
Also würdest du auch einen ganz klaren Aufruf machen, engagiert euch mehr im Ehrenamt?
Nee, würde ich auf keinen Fall machen. Aus dem einfachen Grund, weil ich muss auch sagen, es muss wirklich passen. Und es gibt auch Menschen, die nicht in der Lage sind im Moment, weil sie vielleicht auch gesundheitliche Probleme haben oder psychische Probleme, Sorgen. Das ist nicht für jeden was. Aber ich kann nur ermutigen, dass es wirklich Spaß macht. Man hat Mitstreiter, man findet unheimlich interessante Leute, man hat tolle, interessante Gespräche, man lernt noch was, allein wenn man in andere Bereiche reinschaut. Ja. Und selbst, Freiwillige Feuerwehr ist auch super. Ja. Ja, da lernt man auch was, geht man mal auf so eine Löschübung, ist voll lustig. Also aber ich kann es nur ermutigen. Ja,
ich komme mit dem Argument Karma um die Ecke. Ich glaube sehr daran.
Karma?
Und Karma. Ich denke, dass, ja, wenn du Gutes tust, kommt dir auch Gutes zurück.
Klar,
also,
auf jeden Fall.
Klar kann man das jetzt sehr blauäugig sehen und sagen so, ja, der erzählt jetzt was von Karma, aber ich denke schon, dass das irgendwie gewertschöpft wird beziehungsweise zurückkommt. Egal, ob es jetzt ein sehr umfangreiches Gutes ist, was man tut oder halt eher nicht. Okay, zum Abschluss eine Frage, die mich brennend interessiert. Gibt es trotzdem für die Franziska Reichenbacher noch Themen, die sie gerne in Zukunft unterstützen würde wollen?
Ich meine, was bei mir ja immer eine Rolle spielt, ist einmal das Schreiben. Das tatsächlich auch mein Steckenpferd ist, das ist zwar im Fernsehen, fällt das nicht so auf, aber ich schreibe ja auch. Ich habe das auch während dem Studium und immer gemacht, auch für Zeitungen geschrieben. Also ein Steckenpferd ist, dass ich die Theaterstücke, die ich geschrieben habe, in Erzählform zu bringen für Kinder. Das sind Geschichten, so, die sich eignen würden, so für Kinder zwischen 5 und 11. Das versuche ich wirklich in meinem Alltag unterzubringen, weil Schreiben bedeutet, es darf nichts anderes sein. Man muss Ruhe haben, sonst funktioniert das nicht. Und das ist wirklich schwierig in meinem Büro, in meinem Business, weil ich sehr viel unterwegs bin und es ist sehr quirlig und trubelig. Das ist das eine Steckenpferd und da kannst du mir die Daumen halten. Ich habe auch ein Projekt zum Thema Glück, das ich in Schreibform bringen will. Ich hoffe, dass ich es dieses Jahr in Angriff nehme. Es gibt noch so ein paar andere Themen, gerade weil ich eben sage, Geschichten für Kinder. Bin auch Lesebotschafterin bei der Stiftung Lesen. Also das ist so, das ist man mal und das ist jetzt keine Riesensache. Aber dieses Lesen für Kinder liegt mir sehr am Herzen. Das Vorlesen war immer, Vorlesetag ist so ein Thema, weil wir ein Problem haben damit, dass die Kinder einfach zu früh an den digitalen Geräten sitzen und wir große Probleme haben in den Schulen, gerade mit Kindern, die, und daran liegt die Digitalisierung und auch die zu frühe Nutzung der Smartphones. Es ist immer mehr deutlich, dass Kinder Wortschatz, viel geringere Wortschatz haben, dass sie das Lesen nicht lernen, dass sie Dinge überhaupt nicht lernen. Und da bin ich in einigen Initiativen so ein bisschen connected, weil da gibt es ganz viel Bewegung inzwischen, weil einfach die Experten immer lauter werden, die auch sagen, die Kinder später an die digitalen Geräte. Es ist zu früh. Was da in den Schulen passiert, ist ein großes Thema. Wer jetzt das hört und mir dazu was schreiben will, kann das gerne machen. Da gibt es auch tolle Initiativen schon. Im Grunde, dass die Smartphones und vor allem Social Media, toxic Social Media, sage ich immer, viel zu früh an die, vor allem Mädchen, aber auch an die jungen Jugendlichen rankommt, die große Probleme haben, die ganz schlimme Auswirkungen haben. Das ist, geht einfach immer mehr, wird immer deutlicher, Depressionen und dieser Hass und diese Hetze. Also wir haben gesellschaftlich da eigentlich ganz viel zu tun, dass Social Media diese Jugendlichen sozusagen komplett in psychologische Probleme wirft. Und das muss mehr gesehen werden. Und deswegen so, das Schreiben für Kinder geht dann so auch in diese Richtung, weil auch eben Lesen, analog lesen, Bücher lesen, trainiert das Gehirn auf andere Weise, als an einem kleinen Smartphone zu daddeln. Also das ist ein großes Thema, mit dem beschäftige ich mich sehr, ja.
Aber ich bin bei dir, weil wir auch viele Anfragen von Schulen bekommen zum Thema Vorträge im Bereich, okay, wir können die Kinder nicht erreichen, weil die wollen Influencer und YouTuber werden. Auch schon da vor Schulen gesprochen und, und. Aber ist es nicht dann eher die Aufklärung, die wichtig ist? Und also Fakt ist, wir werden es nicht aufhalten können, dass alles noch digitaler wird und dass alles noch dynamischer und noch schneller wird. Also ist mein Statement, glaube ich, schaffen wir nicht.
Also es gibt nur eine Chance. Es gibt nur eine einzige Chance, das sind die Eltern.
Ja.
Es geht nur über die Eltern. Die haben es noch in der Hand, diese Geräte nicht ihren Kindern zu geben. Und ich weiß, da werden jetzt ganz viele Eltern sagen, ah, es geht gar nicht. Es geht, aber es kostet Zeit und Kraft. Und es gibt nur eine Chance, es bei den Kindern noch zu stoppen oder es später einzusetzen. Es gibt Länder, in denen es inzwischen verboten wird, an den Schulen, in Grundschulen sowieso. Es gibt Länder, in Skandinavien sind sie zurückgegangen auf Bücher, weil sie gesehen haben, dass die Kinder in der Grundschule nicht mehr lesen und schreiben lernen. Also da passiert ganz viel im Moment. Wenn die Menschen erwachsen sind und das Gehirn ausgereift ist, dann ist das ja in Ordnung, wenn man sich mit digitalen Endgeräten meinetwegen beschäftigt und man ist ja auch schon groß. Aber da werden an kleine Kinder mit nicht ausgereiften Gehirnen Geräte gegeben, die für Erwachsene konfiguriert wurden. Das sind ja Computer und das ist nie bedacht worden. Und Social Media ist so, man kann es ja auch sagen, der Algorithmus ist so programmiert, dass es abhängig macht. Es ist ja bekannt, weiß ja inzwischen auch jeder, dass es süchtig macht. Ja. Wir haben Hunderttausende von Kindern mit Social Media Sucht. So, bevor wir jetzt zu traurig werden, das Thema macht mich wirklich besorgt. Wir können nicht die ganz große Bewegung aufhalten, wir können aber den Mund aufmachen und alle Eltern stützen und stärken, die das spüren und auch sehen und auch sagen, es geht nur, wenn wir es, wenn wir die Kinder groß werden lassen, noch ein Stück ohne die Geräte. Ja. Und jetzt kann bitte keiner sagen, ja, aber die sind dann besser vorbereitet auf die Welt da draußen. Das lernt man alles sehr schnell, wenn man dann mal in der Pubertät ist und wenn man etwas älter ist. Also es gibt so eine Grenze, ab 14, 15 erst damit anzufangen. Ja. Man lernt das alles sehr schnell danach. Und der andere Punkt ist, Es wird wahnsinnig viel Medienerziehung gefordert. Es wird an den Schulen, die dich anrufen auch, die brauchen händeringend Medienerziehung. Die fragen alle danach. Das ist auch wichtig, dass es das viel mehr noch gibt und die Lehrer auch trainiert werden natürlich. Aber ich sage immer, es gibt gar nicht so viel Medienerziehung, wie es bräuchte, um Kinder, für die das viel zu früh ist, mit welchen Inhalten sie da konfrontiert werden. Das kann man mit Medienerziehung nicht mehr aufhalten. Das kann man nur aufhalten, indem man es ihnen nicht zeigt. Ja. Später an die Geräte lassen.
Ja, und vor allen Dingen halt auch auf einer anderen Art und Weise wie im Unterricht in der Schule einzutrichtern, hey, das und das und das dürft ihr eben nicht, weil das ist halt das, was einfach nicht funktioniert. Ich glaube, gerade dieser Bereich, ich habe das letztens wieder gehabt, klar wollt ihr jetzt YouTuber oder Influencer werden, weil ihr denkt, das ist einfach da draußen, aber auch die müssen zum Finanzamt, auch die müssen Steuern zahlen, die brauchen Unternehmen, die brauchen Leute, die für die arbeiten, je größer die werden, es ist halt trotzdem einfach eine andere Art und Weise, wie man Business machen kann mit dem Ganzen. Und ich glaube, das ist das, warum ich das jetzt sage und warum ich in die Richtung ausführe. Es ist ein Kommunikationspart so. Und der liegt halt ganz klar in den Schulen, beziehungsweise auch in der Verantwortung von den Personen, die die Kids in den Schulen halt einfach mitnehmen. So, und ich glaube, da liegt einfach auch noch sehr, sehr viel Verbesserungsbedarf. Auch wenn ich zum Beispiel sehe, dass Schulen drüber nachdenken, den Sport noch mehr abzustellen.
Katastrophe.
Wo ich mir so sage, so hey, ihr beschwert euch alle, dass die Kinder alle fauler werden. Und ich werde sich zu...
Katastrophe, absolut.
Ja, und das kann aber nicht sein. So, ich kann nicht von der Gesellschaft verlangen, dass die Gesellschaft mobiler wird und sich mehr bewegt oder vielleicht auch mehr aufeinander zugeht, wenn eine extreme soziale Komponente Sport rausgenommen wird. In der, um es jetzt, ich habe Sportwissenschaft studiert, in der motorischen Ontogenese halt so früh einfach schon fehlt in dem ganzen Part. Natürlich bleiben die alle zu Hause sitzen und zocken und tun und machen. So, aber ich finde immer, das auf den Kids komplett abzuwälzen, ist das eine. Aber wenn, wie du schon sagtest, die Eltern es nicht hinbekommen oder die Schulen nicht realisieren, dass es von deren Seite passieren muss, weil ich habe ganz viel auch von Eltern gehört, ja, die Schulen hoffen, dass wir das irgendwie richten, ja, und tun. Aber geht nicht. So. Ja. Okay, dass wir nicht zu sehr ins Thema kommen, aber du hast natürlich vollkommen recht, sehr, sehr wichtiges Thema. Abschließend auch für dich noch unsere Frage oder unsere Kombination von Fragen. Was bedeutet Glück für dich und was würdest du mit 1 Million Euro machen?
1 Million, ich würde die sehr gerne mal gewinnen, wenn ich auch mal dann 6 richtige hätte. Mhm. Und ich glaube, ich würde sehr solide damit umgehen und auch nur wie die meisten, ich würde was sparen und ich würde natürlich für die Kinder was zurücklegen und ich muss ein bisschen was renovieren, allerdings auch. Und dann ist noch was übrig und ich würde gerne dann schön reisen. Ich habe, weil ich ja samstags auch immer arbeite, ich arbeite ja wirklich jedes Wochenende und von daher ist irgendwann mal, wenn ich dann im Ruhestand bin, habe ich mehr Zeit zum Reisen und dafür würde ich was sparen, weil ich tatsächlich auch als Freiberufler immer viel arbeite und in meinem Leben nicht so viel gereist bin und das würde ich dann später mal nachholen gerne.
Gibt es ein Lieblingsreiseziel? Auf unserer Erde.
Ich kenne Asien überhaupt nicht.
Ja.
Ich würde irgendwann da gerne mal hin nach Asien. Das stelle ich mir also total interessant vor. Asien ist jetzt auch sehr groß. Also
ja, ich weiß, was du meinst. Es kann in gewissen
Teilen. Ich kenne das gar
nicht. Ja, komplette Zeitreise.
Kultur gar nichts. War leider noch nie dort. Und was Glück ist, ich finde das immer schwierig, weil einerseits ist Glück kann was ganz Kleines, Zartes sein, ein schöner Tag, ein gelungenes Treffen, einen Menschen, den man glücklich gemacht hat zum Beispiel. Aber natürlich gibt's so dieses große Glück, was fürs ganze Leben gilt. Und natürlich ist es, dass man gesund ist und dass der Ehepartner gesund ist und die Kinder gesund ist. Das ist eigentlich das Wichtigste und das wünscht man sich immer. Und ich glaube, wenn man das hat, ist man dann schon froh und sonst keine Sorgen zu haben, größerer Art. Aber so dieses Gesundsein ist so, dann kann man schon froh und dankbar sein. Und für den Rest gibt es irgendwie Lösungen, sage ich immer.
Exakt. Franziska, ich danke dir für deine Zeit. Es war ein sehr, sehr, sehr interessanter Podcast. Jetzt noch vielleicht abschließend, was möchtest du unserer Podcast-Community nochmal mitgeben? Ich würde das Outro gerne dir überlassen. Gibt es was, wo du sagst, so hey?
Ich danke einfach, dass ich zu Gast sein durfte. Ich freue mich, dass manche, die mich natürlich aus dem Fernsehen kennen, auch auf diese Weise dann mal anders sehen oder hören. Das ist ja auch sehr schön. Vielen Dank für die Zeit und für andere Gedanken, die wir hier teilen konnten. In der Sendung habe ich eine sehr kurze Form nur, und das ist natürlich eine professionelle Arbeit, in der man wenig Persönliches, schon auch Persönliches einfließen lassen kann, aber natürlich viel weniger. Und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie anderer Meinung sind, schreiben Sie mir gerne. Und ich finde, man kann über alles diskutieren, solange man, wie ich schon sagte, immer den anderen mit Respekt begegnet. Und das wünsche ich Ihnen auch. Ihnen als Person, dass Ihnen auch mit Wertschätzung und Respekt begegnet wird in Ihrem Leben, weil das macht auch sehr glücklich.
Mehr muss ich dazu nicht sagen. Wie gesagt, ich danke dir vielmals für die Zeit. Allen da draußen danke fürs Reinhören. Abonnieren gerne Social Media, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Dir wünsche ich eine wundervolle Zeit nach in Leipzig. Ansonsten alles Gute. Ein tolles, entspanntes oder beziehungsweise einen tollen, entspannten Sommer wünsche ich dir noch. Und ich würde sagen, auf bald mal wieder.
Vielen Dank, lieber Pierre. Vielen Dank für die Einladung.
Danke fürs Reinhören. Wir sind dann offline und bis die Tage.
Tschüss.
Ciao.